Viel Zeit heute, das ist gut. In einem Artikel von 2014 las ich Folgendes. In Afrika stirbt jede Minute ein Kind an Malaria. Ein wichtiger Wirkstoff, Artemisinin, zur Behandlung der Erkrankung lässt sich auf natürliche Weise nicht ausreichend herstellen oder in ausreichender Menge. Die UV-Lampen eines bekannten Medizinprodukteherstellers sollte diesem Problem Abhilfe schaffen und den Wirkstoff synthetisch herstellen helfen. Es sollte kostengünstig sein und in großen Mengen möglich sein. 7 Jahre später liest man in einem Artikel im Rahmen des Weltmalaria-Tages 2021 allerdings nicht mehr so optimistische Nachrichten. Zwischen 2016 und 2019 konnten die Todesfälle nicht wesentlich reduziert werden. 2019 starben weiterhin noch rund 410.000 Menschen an Malaria. Die Werbung für die UV-Lampen klang verheißungsvoll, aber anscheinend war es doch nicht der große Durchbruch, den man sich erhofft hatte. Dabei hätte es doch so schön sein können. Stellt euch vor, so ein Slogan: UV-Licht rettet tausendfach Leben in Afrika. Eine schöne Botschaft für Weihnachten. Endlich gute Nachrichten, gerade jetzt in dieser Zeit. Die ganze Welt sehnt sich doch gerade nach guten Botschaften, oder? Lass uns doch mal still werden, unser Haupt neigen und wir beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, den du geschenkt hast. Danke, dass wir hier zusammen sind. Danke dir, dass du, ja, der Herr dieser Gemeinde, der Herr dieses Gottesdienstes bist, dass du uns eingeladen hast. Und wir brauchen deine Weisheit und wir brauchen deine Wahrheit. Und ich bitte dich, dass du durch mich zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Herzen erleuchtest und dass wir wirklich verändert hier rausgehen heute Morgen. Amen. Wir lesen unseren Predigttext und den finden wir in Johannes 8, Vers 12. Das könnt ihr mal aufschlagen. Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12. Dort steht: Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir werden uns heute hauptsächlich auf diesen Vers konzentrieren. Aber keine Sorge, da steckt wesentlich mehr drin, als man vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte. Und bevor wir uns jetzt in die nähere Beobachtung oder Auslegung stürzen, müssen wir unbedingt den Kontext ein bisschen besser beleuchten. Allein schon die Frage, warum redet der Herr nun wieder oder zu wem redet er eigentlich, führt uns unweigerlich zu der Frage des Kontextes. Und dazu müssen wir so ein bisschen aus unserem Text rauszoomen. Ja? Unser Predigtvers, der steht im 4. Bericht des Lebens Jesu im Neuen Testament und wurde von Johannes, einem eng vertrauten Jesu, verfasst. Und dieses Evangelium nimmt in gewisser Weise eine Sonderstellung unter den 4 Evangelien ein. Zum Ersten, es wird viel später geschrieben als die anderen, circa 80, 90 nach Christus. Zweitens, es weist eine Menge Informationen auf, die wir in den anderen 3 Evangelien gar nicht finden. Und drittens, es zeigt am klarsten und am deutlichsten die Botschaft oder die Absicht des Verfassers im Verhältnis zu den anderen Evangelien. Im Kapitel 20, ihr müsst das jetzt nicht aufschlagen, lesen wir in den Versen 30 und 31 Folgendes. Auch viele andere Zeichen hat nun Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Der Apostel Johannes möchte seinen Lesern mit diesem Bericht Jesus als Sohn Gottes vorstellen. Und er möchte, dass sie an diesen Sohn Gottes glauben und dadurch ewiges Leben bekommen. Und hierzu hat er sein Evangelium um 8 Zeichen und Wunder zusammengebaut oder zusammengefasst. Und diese Zeichen und Wunder sind alle dafür gedacht, um Jesus als Christus vorzustellen. Und Johannes beginnt sein Evangelium im ersten Kapitel sehr markant. Er bringt die Botschaft gleich auf den Punkt. Ja, er beschreibt gleich im ersten Kapitel, dass Jesus als Wort Gottes in die Welt kam, dass er ewig existierte, dass er die Welt erschaffen hat und dass er in die Welt kam, um die Menschen zu retten. Bis Kapitel 4 dokumentiert Johannes, wie Jesus in den unterschiedlichen Landesteilen in Israel und in verschiedenen Situationen als Sohn Gottes in Erscheinung tritt. Ab Kapitel 5 nimmt uns Johannes dann schon hinein in den aufkommenden Widerstand, der Jesus entgegentritt durch die Juden. Und obwohl Jesus immer wieder besondere Zeichen tut, die für die Juden eindeutig waren und wo er eindeutig als Messias gekennzeichnet war, regt sich enormer Widerstand. Ab Kapitel 7 berichtet uns Johannes von dem alljährlichen Laubhüttenfest. Jesus geht nicht gleich zu dem Fest, so wie seine leiblichen Brüder, sondern er kommt erst etwas später und tritt dann einige Tage später dort auf. Im Vers 14 heißt es von Kapitel 7, als es aber schon um die Mitte des Festes war, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Es folgten hitzige Debatten über die Autorität und die Identität von Jesus. Teilweise diskutieren sie mit Jesus und teilweise finden diese Diskussionen innerhalb des Volkes statt. Im Vers 31 steht, viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Die Pharisäer sind wenig begeistert und senden ihre Diener, um Jesus zu ergreifen. Doch die Worte Jesus sind so faszinierend, dass die geschickten Diener sich nicht trauen, Jesus festzunehmen. Und das bringt ihnen wiederum den Ärger ihrer Herren ein. Ja, und dann wagt es noch der Oberste und Pharisäer Nikodemus, kritische Einwände gegen die Haltung seiner eigenen Pharisäer anzubringen. Und auch er wird attackiert. Nikodemus kennen wir aus dem dritten Kapitel von Johannes. Das ist der, der dieses besondere nächtliche Meeting mit Jesus hatte. So, und am Morgen nach dem Ende des Laubhüttenfestes, es ist gerade zu Ende gegangen, schleppen Pharisäer eine Frau zu Jesus, die beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt wurde. Und sie versuchen, ihm eine Falle zu stellen. Sie versuchen, die barmherzige und gnädige Weise und der Umgang Jesu mit den Menschen auf der einen Seite gegen die Forderung des mosaischen Gesetzes auf der anderen Seite auszuspielen. Jesus lässt sie in die Falle, lässt ihre Falle ins Leere laufen. Er sagt nämlich zu ihnen, wer ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Da die Ankläger alle beschämt von dannen ziehen, ist davon auszugehen, dass sie alle an diesem Punkt nicht ohne Sünde waren. Der Frau selbst begegnet Jesus gnädig, aber nicht, um dabei ihre Sünde zu verharmlosen. Direkt im Anschluss schildert uns Johannes die nächste Auseinandersetzung von Jesus und den Pharisäern. Es ist der Abschnitt von unserem Predigtvers. Jesus bezeichnet sich selbst, das haben wir gelesen, als das Licht der Welt und verheißt seinen Nachfolgern das Licht des Lebens. Die Pharisäer halten sein Zeugnis nicht für glaubwürdig. Du zeugst von dir selbst. Dein Zeugnis ist nicht wahr. Sie diskutieren mit dem Geber des Gesetzes über die Bedingungen des Gesetzes aus ihrer Sicht und das ist zum Scheitern verurteilt. Es folgen weitere Auseinandersetzungen über die Rolle Jesu als Gesandter Gottes, über wahre Jüngerschaft, über die wahren Nachkommen Abrahams. Und als Jesus letztendlich sagt, oder sich ja sagt, dass er über Abraham steht, indem er sagt, ehe Abraham war, bin ich, ja, sagt er selber, ich bin Jahwe. Ich bin der Jahwe des Alten Testamentes und das ist zu viel. Da wollen sie ihn steinigen. Dieser Begriff, ich bin, ja, den hat Gott verwandt, ihr kennt die Stelle vielleicht, in 2. Mose, unter anderem in dem brennenden Dornbusch, um zu sagen, ich bin Jahwe. Und als Jesus diese Bezeichnung auf sich selber bezieht, ja, wollen sie ihn aufgrund von Blasphemie steinigen. Ich habe euch jetzt so ein bisschen im Pferdegalopp durch die Kapitel 7 und 8 getrieben, das habt ihr gemerkt, weil das viel zu lange dauern würde, wenn wir uns diesen ganzen Kontext im Detail angucken oder jeden Vers lesen würden. Aber es ist wichtig für das Verständnis von unserem Vers 12 und Kapitel 8. Und ich denke, ihr könnt euch so ein bisschen in die Situation hineinversetzen, was da los war. Mitten in diese emotionale und feindliche Atmosphäre, kurz nach dem Laubhüttenfest, sagt der Herr Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Auf den ersten Blick mag diese Aussage irgendwie gar nicht so richtig in den Kontext passen, oder? Was bedeutet eigentlich diese Aussage des Herrn Jesus in diesem Zusammenhang der Geschehnisse? Was war die Reaktion der Zuhörer? Wie relevant war diese Aussage für die Zuhörer damals und wie relevant ist sie heute? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir natürlich viel genauer hinschauen. Wir fangen nochmal an mit unserem Vers 12, ganz am Anfang. Jesus redete nun wieder zu ihnen. Aber zu wem redet er nun wieder? Wenn wir eben so ein bisschen aufgepasst haben, ja, dann können wir aus Kapitel 7 entnehmen, dass der Herr Jesus in der Mitte des Laubhüttenfestes im Tempel in Jerusalem öffentlich auftrat. Und er begann dort von den anwesenden Juden zu lehren. Das tat er vermutlich öfter, vielleicht sogar an jedem Tag dieser Festtage, auf jeden Fall aber nochmal am letzten Tag. Das sehen wir in Vers 37. Und dann in Kapitel 8 heißt es in Vers 2, früh morgens, also einen Tag nach dem Laubhüttenfest, kam er, Jesus, wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Wir sehen also, dass die Adressaten, zu denen Jesus nun wieder redete, die Volksmenge war. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren ja laut Vers 9 gerade beschämt weggegangen, nachdem ihr Versuch misslang, Jesus zur Sünde zu verleiten. Aber wenn wir weitergucken in dem weiteren Abschnitt, im Vers 13, direkt nach unserem Predigtvers, sehen wir an ihrer Reaktion, dass sie mittlerweile wieder zu den Zuhörern gehörten. Das heißt, wir haben einmal die Volksmenge und wir haben die Pharisäer. Wo findet die Szene statt? Wir haben gelesen im Tempel und wenn man ein bisschen weiter guckt in dem Kapitel, im Vers 20, können wir auch noch sehen, dass diese ganze Diskussion in der Schatzkammer des Tempels stattfand. Nun kommen wir zu der eigentlichen Aussage, die Jesus hier tätigt. Bei den Worten "Ich bin das" klingelt es, denke ich, bei dem einen oder anderen von euch sofort. Denn es gibt eine ganze Reihe an "Ich bin"-Aussagen im Johannesevangelium. Ganze 23 Mal finden wir diesen Ausdruck vom Herrn Jesus in dem griechischen Originaltext von Johannes. Und über die Hälfte von diesen Aussagen verknüpft der Herr Jesus mit 7 besonderen Bildern. Und deswegen spricht man auch von den 7 sogenannten Ich Bin-Aussagen. Die meisten von uns werden wahrscheinlich sofort und ohne Schwierigkeiten viele von diesen Ich Bin-Aussagen zitieren können. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin der Weinstock. Was haben diese Aussagen gemeinsam? Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass sie alle in Form und Inhalt gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, oder? Sie beginnen natürlich alle mit den Worten "Ich bin". Aber wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir auch, dass sie alle die gleiche Art von Artikeln haben, die danach kommen. Okay, Grammatik, ja, das ist jetzt so ein Thema. Ja, manche könnten das auch gerne überspringen, aber ich kann euch beruhigen, es wird ganz einfach. Ich werde euch nicht überstrapazieren, aber es ist wichtig an dieser Stelle. Und deswegen erlaubt mir so einen ganz kleinen Ausflug in die Grammatik. Wisst ihr, welche 2 Arten von Artikeln es im Deutschen und im Griechischen gibt? Es gibt 2 Arten. Es gibt bestimmte und unbestimmte Artikel. Bestimmte Artikel heißen der, die, das und die unbestimmten Artikel heißen ein, eine, ein und so weiter. Das heißt, wir verwenden bestimmte Artikel in unserer Sprache, um etwas Spezielles auszudrücken. Und das gilt für unspezifische Dinge nicht, ja, die wir allgemein halten. Und damit kommen wir nochmal zu unseren Aussagen zurück und ich betone das Ganze nochmal ein bisschen anders. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der Weinstock. Wir wenden das Gelernte sofort an und stellen also fest, dass der Herr Jesus hier nur die bestimmten Artikel verwendet, richtig? Und damit bekommen seine Aussagen auch etwas Spezielles. Ja, irgendwie eine absolute Aussagekraft. Man kann die Worte auch als einen Absolutheitsanspruch bezeichnen. Aber Absolutheitsanspruch auf was? Der wahre Messias und Sohn Gottes zu sein. Jesus behauptet hier von sich selbst, dass er der Lebensspender ist, dass er der Lebenserhalter ist, dass er die einzige Option für wahres und ewiges Leben ist. Und jetzt lasst uns mal überlegen, was wäre denn gewesen, wenn der Herr Jesus hier anstatt der bestimmten, unbestimmte Artikel gewählt hätte. Er hätte doch auch sagen können, ich bin ein Licht der Welt. Ich bin ein Weg, eine Wahrheit und ein Leben. Ja, dann wäre er nur eine von vielen Optionen zur Rettung und Erlösung der Menschen gewesen. Dann wäre sein Anspruch und seine Rolle für die Menschen eindeutig weniger relevant gewesen, oder? Wir als Gemeinde sind aus guten Gründen fest davon überzeugt, dass das, was wir hier vor uns haben, das geoffenbarte Wort Gottes ist. Was direkt in unser Leben spricht und dem wir gegenüber verantwortlich gegenüberstehen. Und deshalb nehmen wir das auch sehr ernst, wenn der Herr Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und nicht, ich bin ein Licht der Welt. Aber was heißt denn überhaupt Licht der Welt? Warum behauptet der Herr Jesus denn überhaupt, Licht der Welt zu sein? An dieser Stelle können wir natürlich Spekulationen in verschiedene Richtungen anstellen, aber das würde unserer Auslegung ein sehr wackeliges Fundament geben. Und deswegen müssen wir nochmal zurückgehen in den Kontext und uns die Begebenheiten nochmal genauer anschauen. Ich habe euch eben so einen Schnellüberblick über die Kapitel 7 und 8 geliefert. Und man nennt das so ein bisschen so den literarischen Kontext angucken. Man guckt, wie ist das aufgeschrieben worden, was ist da so passiert in der Abfolge. Aber jetzt müssen wir unseren Fokus noch viel mehr auf die Kultur richten. Das heißt, wir müssen uns den kulturellen Hintergrund noch ein bisschen anschauen. Was bedeutet Licht der Welt für die Menschen in Jerusalem? Und anschließend wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was bedeutet Licht der Welt in dem großen Bild des heilsgeschichtlichen Kontextes für uns Menschen generell, für uns alle? Also zunächst der unmittelbare Kontext. Was war da los in den Tagen von Jerusalem? Und damit hängt auch die Frage zusammen, was war überhaupt das Laubhüttenfest? Das Laubhüttenfest war das jüdische Erntedankfest und es bildete zusammen mit dem Fassafest, mit dem Wochenfest, zusammen die drei Hauptfeste im jüdischen Kalender im Jahr. Dieses Fest, das Laubhüttenfest, beginnt immer am 15. Tag am 7. Monat nach jüdischer Zeitrechnung. Und es wurde zur Zeit Jesu in Jerusalem im Tempel gefeiert. Es heißt auf Hebräisch Sukkot, was auf Deutsch Hütten bedeutet. Die Juden sollten sich Hütten aus Laub bauen und in den 7 Tagen des Festes in diesen Hütten wohnen, um sich daran zu erinnern, dass Gott die Söhne Israels in Laubhütten hat wohnen lassen, nachdem er sie aus Ägypten befreit hat. Das könnt ihr in 3. Mose 23 nachlesen. Zu der Zeit des Neuen Testamentes wurden im Verlauf dieses Festes 2 Zeremonien oder 2 Rituale durchgeführt. Zum einen war da das Ausgießen von Wasser. Da gingen Priester täglich zum Teich Siloa, holten dort Wasser, gingen zurück zum Tempel und gossen dieses Wasser unter lautem Jubel des Volkes vor den Altar. Und dieses Ausgießen des Wassers symbolisierte nach pharisäisch-rabbinischer Interpretation das Ausgießen des Heiligen Geistes auf Israel in den letzten Tagen. Jetzt überlegt mal, vor diesem Hintergrund ist es sehr interessant, wie der Herr Jesus diesen Punkt in seiner Lehre aufgreift. Ihr könnt mal im Kapitel 7 gucken. Da steht in den Versen 37 und 38. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Erklärend fügt Johannes in dem anschließenden Vers, in Vers 39 noch hinzu, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wow, schon spannend, oder? Der Jesus bestätigt im Prinzip diese rabbinische Lehre von dem Ausgießen des Heiligen Geistes auf Israel in den letzten Tagen. Allerdings wendet er sie nicht auf die Nation als Ganzes an, sondern auf die einzelnen Gläubigen. Und außerdem macht er den Glauben an ihn selbst als Bedingung für dieses Ausgießen des Heiligen Geistes. Aber damit nicht genug, schauen wir uns mal das zweite Ritual an. Dieses wird das Anzünden der Leuchter genannt. Im gesamten Tempelbezirk standen während des Festes riesige Leuchter, die jeweils 4 Lampen in sich hatten. Und in der Dämmerung wurden diese angezündet und laut Überlieferung war es anscheinend so, dass Jerusalem so erleuchtet war, dass jeder Hof hell strahlte. Laut rabbinischer Interpretation repräsentierte das Anzünden der Leuchter die Schechina-Herrlichkeit, das heißt die sichtbare Manifestation der Gegenwart Gottes. Und in diesen Kontext hinein ruft der Herr Jesus aus: Ich bin das Licht der Welt. Er behauptet nichts anderes, als dass er selbst diese Schechina, also die sichtbare Erscheinung Gottes ist. Stellt euch diese Bedeutung dieser Aussage für die Zuhörer und Besucher rund um diese Festlichkeiten des Laubhüttenfestes vor. Im Prinzip war ganz Israel zu dieser Zeit in Jerusalem. Die Stadt war voll und die Stimmung kulturgemäß euphorisch bis geladen. Gleichzeitig waren die Taten und Reden Jesu in aller Munde. Man war seit Beginn des Festes gespannt darauf, was als nächstes geschehen würde. Was würde Jesus als nächstes tun? Was würde er sagen? Da kann man sich in etwa vorstellen, was diese Aussagen Jesu für eine Tragweite hatten. Da stand jemand, der behauptete, der Messias zu sein. Der behauptete, zugleich Gott zu sein und der Wundertaten vollbrachte, die es nie zuvor gab. Diese Absolutheitsansprüche waren nicht zu überhören. Die Juden wussten ganz genau, was Jesus damit behauptete. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er sich nicht deutlich genug ausgedrückt hätte. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber wenn man Kapitel 7 und 8 wirklich nochmal detailliert studiert, kann man das sehr deutlich sehen. Das ist also die unmittelbare Situation, in der wir die Bedeutung der Worte Jesu konkret ausarbeiten müssen. Und daneben gilt es ja, wie ich eben gesagt habe, noch die Einordnung in den großen Kontext, ja, der ganzen Bibel. Mit anderen Worten, wir müssen schauen, wie der Begriff Licht in der übrigen Schrift verwendet wird und welche Bedeutung er jeweils hat. Und ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass das Wort Licht im Alten und Neuen Testament ziemlich häufig vorkommt, oder? Licht wird in der Bibel in erster Linie in seiner ursprünglichen Bedeutung verwendet. Das heißt, Gott hat Licht geschaffen, damit die Schöpfung erleuchtet ist. Und in der Form der Sonne bekommen wir durch Licht auch Leben gespendet. Licht ist sogar das Erste, was Gott schafft im Rahmen des Schöpfungsberichtes. Die natürliche Bedeutung von Licht wird ganz häufig im Kontrast zur Dunkelheit verwendet. Und daneben gibt es noch eine andere Bedeutung. Daneben wird Licht häufig als eine Metapher in der Bibel verwendet. Das heißt, Licht wird als ein Bild transportiert und dargestellt, um einen anderen Sachverhalt zu erklären. Interessanterweise wird Licht in diesem Zusammenhang immer als moralisch positiv dargestellt. Lasst uns mal diese Merkmale anschauen. Der erste Punkt ist, Licht steht für Gott. Gott selbst wird in seinem Wort als Licht bezeichnet. Im ersten Johannesbrief, in dem Kapitel 1, schreibt der Apostel Johannes im Vers 5, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Jakobus bezeichnet Gott auch als den Vater der Lichter in Jakobus 1, Vers 17. Damit kennzeichnet der Ausdruck Licht in diesem Zusammenhang das Licht genauso mit den Attributen und Eigenschaften, wie Gott gekennzeichnet wird. Das heißt, Licht steht auch für Herrlichkeit, für Reinheit, für Macht, für Freude, für Gerechtigkeit. Der zweite Punkt. Licht steht für Wahrheit. Das Wort Gottes ist ja bekanntlich der Inbegriff für Wahrheit. Gott offenbart sich und die Wahrheit durch sein Wort. Wenn wir den Psalm 119 anschauen, da gibt es einen Vers, und zwar den Vers 105, da steht: Eine Leuchte für mein Fuß ist dein Wort, Licht für mein Pfad. Damit meint der Psalmist, dass das Wort Gottes Wahrheit für seinen Lebensweg ist, vermittelt. Und diese Tatsache drückt er wieder durch dieses Bild von Licht aus. In einer weiteren Stelle, im Psalm 36, Vers 10, heißt es, denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Das bedeutet, dass wir erst im Licht Gottes, in seiner Gegenwart, die Wahrheit erkennen können. Auch hier ist das Licht ein Bild für die Wahrheit. Drittens, Licht steht für Aufdecken. Und dieser Punkt steht ganz in enger Verbindung zu dem, was ich gerade gesagt habe. So wie die Wahrheit Tatsachen aufdeckt, deckt auch Licht auf. Oder anders ausgedrückt, Licht bringt die Wahrheit ans Licht. Wunderbar zusammengefasst finden wir dies in dem Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Nicht ohne Grund haben wir vorhin dieses schöne Lied gehört, was ich mir gewünscht habe, weil das passt sehr gut zu diesem Thema. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. David bezeichnet Gott an dieser Stelle als denjenigen, der seinen sündigen Zustand aufdeckt als das Licht und ihn gleichzeitig aus seinem verlorenen Zustand herausrettet als sein Heil. Licht ist in der Bibel also auch eine Metapher für das Aufdecken der menschlichen Sündhaftigkeit. Wir kommen da später noch drauf zurück. Der vierte Punkt, Licht steht für Hoffnung. Wenn wir die Bibel studieren, können wir sehen, dass Gott den Menschen im Laufe des Alten Testaments immer ein bisschen mehr von seinem Heilsplan offenbart hat. Das sehen wir auch daran, dass er den bildlich gesprochen in der Finsternis lebenden Menschen immer wieder Hoffnung vermittelt hat. Und diese Hoffnung wird sprachlich unter anderem durch Licht vermittelt. In der Zeit vor der Verschleppung des Volkes Israel prophezeit Jesaja, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das steht in Jesaja 9, Vers 1. Diese Beschreibung ist natürlich ein Hinweis auf die Ankunft Jesu circa 700 oder 750 Jahre später. Die Diskussion hatten wir ja am Freitag schon. Mit der Geburt Jesu wurde diese Prophezeiung wahr. Und deshalb feiern wir Weihnachten, weil Gott als Licht in die dunkle Welt kam. Fünftens, Licht steht für Entscheidung. Die Bedeutung für Licht im Wort Gottes geht weit über die Bedeutung von Hoffnung hinaus. Wir Menschen sind aufgerufen, uns zu dem heiligen und rettenden Licht Gottes hinzuwenden. In Johannes 12, also 4 Kapitel später, sagt der Jesus erneut, ich bin das Licht oder ich bin als Licht in die Welt gekommen. Er ruft seinen Zuhörern außerdem zu, während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Es geht um eine Entscheidung, die nicht hinausgezögert werden soll. Auch Paulus bekam bei seiner Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus den Auftrag, den Menschen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Apostelgeschichte 26. Der nächste Punkt, Licht steht für ewiges Leben. In Johannes 1, Vers 4 verrät uns der Apostel, dass Jesus selbst das ewige Leben in Person ist und dass er in dieser Eigenschaft zu uns Menschen in diese Welt gekommen ist. Johannes beschreibt es so, in ihm, in Jesus, war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Licht ist hier die Metapher für das wahre Leben. Siebtens, Licht steht für Glaubenswandel. All diejenigen, die an das Licht der Welt glauben und sich zum Herrn Jesus bekehrt haben, sind nun Teil des Lichts und werden auch als Kinder des Lichts, also als Kinder Gottes bezeichnet. Im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus über sie, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Finsternis noch von der Nacht. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis so rum. Doch diese Stellung beinhaltet auch eine Aufgabe. Im Epheser 5 wird über sie gesagt, denn einst wart ihr Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Aufgabe der Kinder des Lichts besteht darin, so zu leben, wie Gott ist und seinen Charakter wiederzuspiegeln. Achter und letzter Punkt, ihr habt es jetzt geschafft. Licht steht für Glaubenszeugnis. Der Lebenswandel von Gläubigen beinhaltet noch einen weiteren Aspekt. Als Kinder des Lichts stehen sie in der Verantwortung, Zeugnis für andere zu sein. Der Herr Jesus ruft sie dazu auf in Matthäus 5, das hatten wir heute schon. Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Licht sein ist ein evangelistischer Lebensstil. So, wenn wir die Aussage des Herrn Jesus, ich bin das Licht der Welt, richtig verstehen wollen, dann müssen wir diese Aussage vor dem Hintergrund der allgemeinen Bedeutung von Licht in der Heiligen Schrift studieren. Wenn der Herr Jesus von sich selbst sagt, dass er das Licht der Welt ist, dann muss er auch in Beziehung zu Gott stehen, zu der Wahrheit, zu dem Aufdecken von Sünde, zu der Hoffnung, zu der Entscheidung, zu dem ewigen Leben und auch zu dem Wandel und dem Zeugnis der Gläubigen. Und die entscheidende Frage ist das so? Ein Abschnitt, der das wirklich prägnant beantwortet, finden wir in Johannes 1. Das dürft ihr mal aufschlagen, Johannes Kapitel 1. Ich sagte eingangs, dass Johannes sein Evangelium in markanter Weise beginnt und die Botschaft gleich auf den Punkt bringt. Ich lese uns ab Vers 1 nach NEÜ. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm, also das Wort, und das ihm ist der Herr Jesus, in ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Hier ist die Rede von Johannes der Täufer. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur darauf hinweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Der kam in die Welt, die ja durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Dieser Abschnitt bringt eindrücklich und prägnant auf den Punkt, wer der Herr Jesus ist und warum er tatsächlich das Licht der Welt ist. Der Herr Jesus ist Gott und er kam als das Licht auf die Welt, die er selbst geschaffen hatte, und er kam, um die Sünden aufzudecken und die Menschen davon zu befreien. Der Herr Jesus ist tatsächlich die Schechina, die sichtbare Herrlichkeit Gottes. Im Alten Testament erschien Gott in der Person Jesus den Menschen eher übernatürlich oder unnahbar. Ja, denkt man an die Feuersäule oder an die Rauchwolke oder als Engel des Herrn. Aber hier in Jerusalem steht er in Fleisch und Blut vor den Menschen, als das Sichtbare, als das göttliche Licht für die Welt. Das heißt, als Zwischenfazit können wir feststellen, in der Tat stehen alle 8 beobachteten Merkmale zum Thema Licht im Wort Gottes in enger Beziehung zum Herrn Jesus. Und damit auch zu seiner Aussage, ich bin das Licht der Welt. Schauen wir uns nun den zweiten Teil von diesem Vers 12 an. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Damit wir diese beiden Satzteile von diesem Vers besser einordnen können, erlaubt mir es ein bisschen medizinisch auszudrücken. Der erste Teil von Vers 12, also ich bin das Licht der Welt, ist im Prinzip die Diagnose und die Therapie. Und der zweite Satzteil erklärt uns die Bedingung und die Auswirkung für eine erfolgreiche Therapie. Und deshalb habe ich die Predigt auch mit den Worten überschrieben: vom Licht überführt, Flucht oder Annahme. Die Diagnose lautet nach Jesaja 9, Vers 1, den Vers hatten wir vorhin, das Volk, das im Dunkeln lebt. Das ist und war der Zustand der Menschheit. Die Therapie ist das große Licht, was über ihnen leuchtet. Und mit anderen Worten, der Herr Jesus ist die Medizin für uns verlorene Menschen. Aber unter welcher Bedingung? Und mit welchen Auswirkungen? Wir schauen noch mal genauer hin. Dieser Vers 12b, der lautet so in seinem Grundgerüst etwa so: Wer das tut, wird nicht dies, sondern das haben. Der Jesus gibt seinen Zuhörern hier eine Verheißung, die an eine Bedingung geknüpft ist. Und zum besseren Verständnis fangen wir einfach mal hinten in dem Satz an. Das Licht des Lebens ist ein Bild für das wahre ewige Leben. Denkt nochmal an das sechste Merkmal von eben. Das ewige Leben ist das Ergebnis einer erfolgreichen Therapie. Neben dem Licht gebraucht der Herr Jesus hier eine zweite Metapher, die Finsternis. Und diese Finsternis steht im totalen Kontrast im Gegensatz zu dem Licht. Das Licht steht in unserem Fall hier für Gemeinschaft, für Reinheit, für Herrlichkeit mit Gott, während die Finsternis Verblendung, Rebellion und Verlorenheit verkörpert. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass diese Finsternis nicht nur für die Zukunft steht, sondern auch für den gegenwärtigen Zustand der Menschheit. Denn von Geburt an ist jeder automatisch Teil dieses Aggregatzustandes Finsternis. Wenn er daraus nicht befreit wird, und kein Mensch kann sich da selbst von befreien, ja, dann wird dieser Aggregatzustand, so nenne ich das mal, für ewig andauern. Und er wird nie aufhören. Nach dem jüngsten Gericht vor dem großen weißen Thron Gottes wird dieser Zustand in der ewigen Verdammnis noch viel schrecklicher aussehen. Die Bibel spricht von unaufhörlichen Qualen als Folge unserer Rebellion gegen Gott. Um es nochmal zu betonen, im geistlichen Sinne gibt es nur zwei Aggregatzustände. Es gibt nur Finsternis oder Licht. Entweder man gehört zum Reich der Finsternis oder zum Reich des Lichts. Außerhalb davon gibt es nichts. Und in beiden Reichen kann man nicht gleichzeitig beheimatet sein. Das geht nicht. Genauso wenig wie Wasser nicht gleichzeitig fest und flüssig sein kann. Kommen wir zu der Bedingung. Wer mir nachfolgt. Der Jesus nennt nur eine einzige Bedingung, damit die Therapie erfolgreich ist und ein Mensch von der Finsternis ins Licht kommt. Man muss die Diagnose an und die Medizin einnehmen. Glaube an mich, folge mir nach. Das Wort Nachfolge umfasst im biblischen Kontext zwei Schwerpunkte. Zum einen beschreibt es das Eingeständnis und die Abkehr eines Menschen von seinem sündigen Zustand und die völlige Auslieferung in Form der Bekehrung zu Jesus. Zum anderen beschreibt Nachfolge das Leben nach der Bekehrung, was durch ein Leben der dankbaren Hingabe Gottes gekennzeichnet ist. Das ist wichtig zu differenzieren, damit wir nicht einen folgenschweren Fehler machen. Kein Mensch bekommt durch eigene Anstrengung und durch ein noch so aufopferungsvolles Leben Zugang zu Gott. Es wäre so, als wenn man die lebensrettende Medizin stehen lässt und meint, durch eigene Anstrengung gesund werden zu können. Das geht nicht. Die Einnahme der lebensrettenden Medizin bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Zu glauben, dass er als das Licht in die Welt gekommen ist, um die Menschen von ihrer Sünde zu erlösen. Zu glauben, dass man selbst hoffnungslos verloren ist und Jesus als Retter braucht. Johannes erklärt uns diese Tatsache in Kapitel 20, Vers 31 wie folgt. Wir hatten den Vers eben schon mal. Ich lese ihn nochmal in diesem Zusammenhang. Diese, damit meint er die Zeichen und Wunder Jesu, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Allein durch den Glauben an den Herrn Jesus bekommt man ewiges Leben. Durch nichts anderes. Und das ist das, was der Herr Jesus im Vers 12 vermittelt. Er sagt im Prinzip, ich bin die Medizin eurer Diagnose, aber ihr müsst sie in Anspruch nehmen. Nur dann werdet ihr geheilt. Ansonsten bleibt ihr ewig krank. Kommen wir nochmal zurück zu unseren UV-Lampen vom Anfang. Auch wenn sie bisher nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht haben, kann es ja sein, dass sie in Zukunft doch noch helfen können, einige tausend Menschenleben von Malaria zu retten. Aber wisst ihr was? Diese UV-Lampen werden nie Menschen vom ewigen Tod retten. Egal wie effektiv sie weiterentwickelt werden, ihr Licht wird nie dazu ausreichen, bis in die Tiefen unseres Herzens zu leuchten. Aber gerade unsere Herzen brauchen Licht. Licht, was aufdeckt, wie es wirklich in uns aussieht. Wenn wir ehrlich sind, dann sieht es nämlich viel düsterer in unserem Leben aus, als wir häufig zugeben. Unser Herz mit all seinen dunklen Ecken muss aber ans Licht gebracht werden und komplett neu gemacht werden. Wisst ihr? Und dafür kam einer als Licht in die Welt, der Herr Jesus. Er bringt immer durchschlagenden Erfolg. Er heilt jeden, der ihn darum bittet. Und wen er einmal von seiner Sünde geheilt hat, der ist für immer geheilt. Jesu Heilungsrate lag schon immer bei 100%. Und das ist die erhoffte gute Nachricht, die die Welt gerade so bitter nötig hat. Das klingt alles so einfach und bei diesem Satz könnte man ja meinen, dass die Menschen Jesus scharenweise nachlaufen müssten, um aus ihrer Verlorenheit gerettet zu werden, oder? Aber tragischerweise ist dem nicht so. Das war damals nicht so und ist auch heute nicht so. Und trotzdem gilt, die Botschaft des Herrn Jesus war und ist nicht einfach ein Angebot unter vielen. Sie ist keine neue Philosophie oder Attraktion, mit der man sich seine Freizeit vertreiben kann. Sie ist die rettende Botschaft und der einzige Notausgang aus der ewigen Verlorenheit. Es gibt keine andere Medizin oder keinen anderen Weg, um errettet zu werden. Wisst ihr, die Radikalität dieser Botschaft, die kam damals meistens nicht gut an. Und die kommt auch heute häufig nicht gut an. Aber das ändert nichts an ihrer wahren Tatsache. Diese Botschaft ist keine Erfindung von Menschen, auch nicht von uns Christen. Auch wenn das immer mal wieder behauptet wird. Es hat mal jemand so beschrieben, Kritiker, die sich über die vermeintliche Arroganz von Christen, dass nur Jesus der Weg zur Versöhnung mit Gott und der Errettung von der Hölle sei, beschweren sich an der falschen Stelle. Wir Christen sagen gar nicht, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Jesus sagt das und wir Christen glauben das. Wir feiern Weihnachten, weil wir uns freuen, dass Jesus als Retter in diese Welt kam. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, dass er eine hochexplosive Botschaft im Gepäck hatte. Es war eine Rettungsbotschaft, ja klar, aber verbunden mit einer unausweichlichen Entscheidung für uns Menschen. Die Entscheidung zwischen den beiden Aggregatzuständen, Licht oder Finsternis. Und deshalb ist die Geburt in Bethlehem nur für diejenigen ein echtes Freudenfest, die auch auf Golgatha Tränen der Buße weinen. Deshalb ist die Geburt in Bethlehem nur für diejenigen ein echtes Freudenfest, die auch auf Golgatha Tränen der Buße weinen. Bei der Betrachtung des Laubhüttenfestes und der ganzen Szenerie drumherum um unseren Predigtvers werden insgesamt drei Gruppen mit der Botschaft Jesu konfrontiert. Zum einen haben wir da die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die geistliche Elite. Sie hatten längst die Entscheidung getroffen, Jesus als Messias abzulehnen. Er passte nicht in ihr Konzept, er gefährdete ihre Stellung in der Gesellschaft. Und wie wir gesehen haben, gerieten sie wiederholt mit Jesus in Konflikt und versuchten, ihn der Lüge oder Übertretung des Gesetzes zu überführen, um ihn loswerden zu können. Aber es gelang ihnen nicht. Auch an dieser Stelle, unmittelbar nach diesem Vers 12 im Kapitel 8, reagieren sie prompt. Das hatten wir ja schon. Sie lehnen das Zeugnis Jesu als Licht der Welt als unwahr ab, weil sie meinen, dass sein Zeugnis laut Gesetz erst von anderen mitbestätigt werden muss. Sie verstehen gar nicht, dass Jesus Gott ist und dass er gar kein weiteres Zeugnis nötig hat. Und trotzdem, Jesus hätte sogar noch Zeugen gehabt. Zum einen sein Vater, der ihn bestätigt hat. Denkt an die Taufe von Jesus mit der Taube und der Stimme. Denkt auch an die vielen Menschen, die Zeugen seiner Zeichen und Wunder waren. Jesus hatte genug Zeugen, aber er brauchte eigentlich keine. Die Mehrheit der Pharisäer und Schriftgelehrten sind so in ihrer Verbissenheit gefangen, Jesus zur Strecke bringen zu wollen und zugleich in ihrem Stolz so blind für ihre eigene Sündhaftigkeit, dass sie das Rettungsangebot Gottes verstreichen lassen. Ihnen fehlt das Licht der Erkenntnis. Als zweite Gruppe wurde uns bereits in Kapitel 7 die Volksmenge vorgestellt. Hier gibt es einen Teil der Leute, die an Jesus als Messias zweifelten, während andere von den Reden und Wundertaten Jesu beeindruckt waren. Von ihnen wird uns berichtet, dass sie an Jesus glaubten. Im Kapitel 8 heißt es dann allerdings wieder, dass auch diese Juden Schwierigkeiten mit der Lehre Jesu hatten. Wir sehen also hier so eine inhomogene Gruppe an Menschen, die den Glauben zwar nicht komplett abgelehnt haben, aber auch nicht so richtig angenommen haben. Ja, und dann gibt es noch die dritte Gruppe. Und ihr werdet vielleicht ein bisschen verwundert sein, aber das ist die Gruppe der Jünger. Diese Gruppe kommt im Kapitel 7 und 8 gar nicht vor. Und trotzdem können wir davon ausgehen, dass sie auf dem Laubhüttenfest dabei waren. Weil erstens waren sie immer bei Jesus in dieser Zeit und folgten ihm wortwörtlich nach. Und zum anderen werden die Jünger kurze Zeit nach unserer Begebenheit in Kapitel 9 wieder erwähnt und die ganze Szenerie spielt auch da noch in Jerusalem. Diese Gruppe der Jünger hatte sich entschieden, Jesu und seiner Botschaft zu folgen. Im Gegensatz zu den ersten beiden Gruppen durchliefen sie gerade eine Ausbildung, wie dieses Leben der Nachfolge wirklich auszusehen hat. Das heißt, ihnen ging es nicht um die Frage, ob sie Jesus nachfolgen, sondern wie sie Jesus nachfolgen. Und wenn wir diese drei Gruppen jetzt betrachten, dann lässt sich leicht eine Parallele zu unserer Zeit ziehen. Auch wir finden diese drei Gruppen bei uns wieder. Genau wie damals sind die Grenzen natürlich fließend, aber jede Gruppe für sich genommen hat ein oder mehrere typische Merkmale. Auch wir haben eine Elite heute. Das können Theologen sein, Intellektuelle. Diese lehnen den biblischen Glauben in der oben genannten Form leider mehrheitlich ab. Es geht ihnen heute vielfach gar nicht mehr so um die Frage, was die Botschaft der Bibel bedeutet, da sie die Bibel in dieser Form gar nicht als authentisch annehmen. Jesus als historische Person wird teils ganz anders gedeutet. Und viele Aussagen des Neuen Testamentes werden als Fiktion seiner Nachfolger abgetan. Die eindeutige und heilsentscheidende Botschaft Jesu wird so relativiert, dass sie für die Menschen scheinbar unrelevant geworden ist. Aber der Haken an der Sache ist, kein Mensch kann Gott relativieren. Und die Sünde auch nicht. Und das Problem mit der Finsternis besteht ja auch weiterhin. Und auch das mit der ewigen Finsternis nach dem Tod. Wenn du bisher genauso gedacht hast, dann bitte ich dich an dieser Stelle innezuhalten und deine Sicht nochmal neu zu überdenken. Hast du dich wirklich einmal intensiv und vor allen Dingen ergebnisoffen mit der Botschaft Jesu auseinandergesetzt? Glaubst du wirklich, dass deine Gewissensbisse allein anerzogen sind? Liegt der Sinn des Lebens wirklich in der beruflichen Erfüllung, im privaten Glück, in Gesundheit? Was machst du, wenn all die zurechtgelegten Erklärungen am Ende des Lebens in sich zusammenfallen, weil du plötzlich doch vor dem Schöpfer Rechenschaft ablegen musst? Lee Strobel war Gerichtsreporter, als seine Frau Christ wurde. Um zu beweisen, dass der Glaube an Jesus ein Hirngespinst sei, fing er an, das Leben Jesu zu recherchieren. Er führte Interviews und beleuchtete das Pro und Contra des christlichen Glaubens. Das Ergebnis seiner Recherche war, dass Lee Strobel selbst Christ wurde. Die Sachlage war zu überzeugend. Er hat danach einige Bücher geschrieben, wo ihr auch seine Geschichte nachlesen könnt. Außerdem ist die Geschichte unter dem Titel Der Fall Jesu verfilmt worden. Lee Strobel war wahrlich nicht der Einzige, der auf der Suche nach der Wahrheit vom Licht Jesu überführt wurde. Jesus verspricht uns in seinem Wort, dass er sich finden lässt, wenn wir wirklich ehrlich nach ihm suchen. Und dieses Suchen ist am Ende viel mehr als eine Suche nach der Wahrheit. Es ist das Finden des Schöpfers, der uns liebt, der sein Leben für uns gegeben hat und der die ganze Ewigkeit zusammen mit uns verbringen möchte. Die zweite Gruppe stellt auch heute vielleicht noch die große Masse derer dar, die mehr oder weniger religiös ist und die Botschaft und der Botschaft von Jesus scheinbar neutral oder gleichgültig gegenübersteht. Da gibt es Menschen, die sich noch nie mit der biblischen Botschaft beschäftigt haben. Und genauso Menschen, die aus christlichem Elternhaus kommen, aber nie eine wirklich echte Beziehung zu Jesus bekommen haben. Oder Menschen, die spirituell sehr ansprechbar sind und die Gedanken des christlichen Glaubens interessant finden, aber Jesus nur als einen von vielen Wegen zur Erlösung sehen. Kennst du das? Würdest du dich auch als neutral gegenüber der Botschaft der Bibel bezeichnen? Bist du von anderen Dingen so eingenommen, dass dir diese theologischen Diskussionen im Grunde genommen egal sind? Oder läufst du die ganze Zeit mit Gewissensbissen herum, weil du tief in dir drin längst weißt, dass du auf falschen Wegen unterwegs bist? Fliehst du vor dem Licht der Wahrheit? So wie der Apostel Paulus es einmal ausgedrückt hat, bitte ich dich an dieser Stelle, lass dich versöhnen mit Gott. Wenn wir meinen, Gott ignorieren zu können, wird es spätestens am Ende unseres Lebens uns schrecklich auf die Füße fallen. Und das Ende des Lebens kann sehr schnell kommen. Deshalb warte nicht und nutze noch heute die Gelegenheit, die Jesus dir gibt. Ich kannte einen Mann, der war alt und gebrechlich und er war einige Wochen im Krankenhaus und dort war schon nicht ganz klar, ob er das überleben würde. Nachdem es Friedrich besser ging, ich habe den Namen geändert, wurde er entlassen und in eine Geriatrie verlegt. Dort werden Menschen ähnlich wie in einer Reha behandelt, aber meistens sind sie älter und vorerkrankt. Als Friedrich in sein Doppelzimmer gebracht wurde, begrüßte ihn sein neuer Zimmernachbar freundlich. Wir nennen ihn Karl. Karl sagte in etwa, Friedrich, ich bin der Karl. Komm, gleich ist Zeit zu essen, lass uns zusammen beten. Auf dem Nachttisch von Karl lag eine Bibel mit Gebrauchsspuren. Später sang Karl sogar Lieder mit der Krankenschwester, was Friedrich gut gefiel. Am späten Nachmittag brach Friedrich auf der Toilette zusammen und starb wenig später. Friedrich hatte Jesus über 90 Jahre lang abgelehnt, obwohl er reichlich Berührungspunkte mit dem Evangelium gehabt hatte. Auf der einen Seite sehen wir hier wieder einen unglaublich gnädigen Gott, der auch noch am letzten Lebenstag um Friedrich warb. Aber auf der anderen Seite einen Menschen, der sehr wahrscheinlich trotzdem ohne Jesus in die Ewigkeit ging. Und das ist erschütternd. Wenn es nicht die Gleichgültigkeit ist, sondern Dinge oder Menschen, die dich aktiv davon abhalten, Jesus nachzufolgen, dann bitte ich dich, trenne dich davon. Das können wirklich Menschen in deinem Umfeld sein. Das kann Besitz sein, das können Süchte sein, das kann Geltungssucht oder Karriere sein. Es gibt viele Dinge, die der Gegenspieler Gottes gebraucht, um uns vor der Entscheidung und der Nachfolge Jesu abzuhalten. Noch ist Licht da, aber eines Tages wird es nur noch ewige Finsternis geben für diejenigen, die sich geweigert haben oder die Entscheidung zu lange hinausgezögert haben. Kommen wir zu der dritten und letzten Gruppe. Ich möchte diejenigen von uns ansprechen, die sich vom Licht der Welt bereits haben überführen lassen und die die Vergebung ihrer Schuld von Jesus empfangen haben. Vielleicht habt ihr euch schon mittlerweile zurückgelehnt und gedacht, dieser Predigtvers ist ja am ehesten eher für die ersten beiden Gruppen. Und ihr steht weniger in der Verantwortung. Aber weit gefehlt. Auch du und ich haben es täglich nötig, unser Leben im Licht der Bibel prüfen zu lassen. Dazu gehört die Beziehung zu Gott und seinem Wort regelmäßig zu pflegen. Auch ein Christ hat es nötig, die Sünden in seinem Leben aufzudecken und sich immer wieder für das Richtige zu entscheiden. Außerdem kommt dem Gläubigen eine besondere Verantwortung zu. Erinnert euch an die Punkte 7 und 8. Ein Leben für die Ewigkeit zu führen und dies durch seinen Lebensstil nach außen zu bezeugen. Gerade dieser letzte Punkt ist so wichtig, dass andere Menschen auf Jesus und seine Botschaft aufmerksam gemacht werden und selbst irgendwann Nachfolger Jesu werden können. Du siehst, du bist keineswegs aus dem Schneider. Lebst du dieses Leben im Licht? Sieht man an dir einen echten Nachfolger? Bist du mit den Worten Jesu vertraut aus Lukas 9, Vers 23, wo es heißt, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach? Lässt du dein Licht leuchten vor den Menschen, dass sie so sehr staunen, dass sie letztendlich Gott dafür loben werden? Ich weiß, das ist ein gewaltiger Anspruch und glaubt ja nicht, dass ich über diesen Dingen stehe. Ich stehe genauso in diesem täglichen Kampf, ein Leben für den Herrn zu leben, wie du auch. Aber diese Botschaft ist nicht nur ein Ansporn für mich, sie ist vor allem auch ein Trost. Wir leben in Zeiten mit Corona, mit Impfpflicht, mit Klimawandel, mit Naturkatastrophen, mit Kriegsgefahr, mit drohender Finanz- und Wirtschaftskrise. Da kann einem manchmal Angst und Bange werden. Aber wisst ihr, was mir hilft? Dann auf Jesus und sein Wort zu schauen. Er kam eben nicht nur als Licht in mein Leben und hat mich nicht nur aus meiner persönlichen Verlorenheit gerettet. Die Hoffnung auf die Ewigkeit bei ihm wirft jetzt schon ihre gewaltigen Strahlen in mein kleines Leben hinein und lässt mich in diesem Chaos, was wir aktuell erleben, nicht verzweifeln. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, Jesus steht auch heute über all diesen Dingen und er hat alles unter Kontrolle. Und eines Tages wird er wiederkommen und uns zu sich holen. Damit möchte ich dich ermutigen. Vielleicht können dir die 8 Merkmale des Lichts im Kontext der heutigen Botschaft eine kleine Hilfe sein. Dann halte sie dir regelmäßig vor Augen. Sie decken die Botschaft des Evangeliums und den Aufruf zu einem Lebensstil des Evangeliums in kompakter Weise und überschaubar ab. Ich komme zum Schluss. Der Jesus kam als Licht in die Welt, um die Menschen aus der Finsternis zu erlösen und ihnen ewiges Leben in Herrlichkeit bei Gott zu schenken. Ich hoffe, dass du im Besitz dieses Geschenkes bist. Ansonsten ist Weihnachten ein sehr guter Zeitpunkt, um es anzunehmen. Denn morgen könnte es schon zu spät sein. Amen. Lasst uns aufstehen, wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du als Licht in die Welt kamst, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir das wirklich ausführlich erklärt finden. Und danke, dass du uns so geduldig nachgehst und nachgegangen bist, dass du auch heute noch Menschen aus ihrer Verlorenheit retten möchtest und es auch immer noch tust. Danke, dass du immer zu 100% heilst und nicht nur zu 50%, dass wir uns auf deine Rettung vollständig verlassen können. Danke, dass du uns ermutigst an diesem Morgen durch dein Wort und ich bitte dich, dass du diese Botschaft hinausträgst in die Welt und dass sie noch viele Menschen erreicht und dass wir eines Tages uns gemeinsam wirklich bei dir wiederfinden und uns in alle Ewigkeit bei dir freuen können, weil wir auch wussten, dass dieser Tag dazu gedient hat, um wirklich Menschen zu erreichen und zu erretten. Amen.